Moin Moin, mein Name ist Annika Würz und ich bin Volontärin, also Journalistin in Ausbildung beim Hamburger Abendblatt. Wenn ich nicht gerade auf der Suche nach den neuesten Geschichten hier aus der Stadt bin, dann mache ich auch einen Podcast. Jeden Freitag erscheint eine neue Folge von Einfach Deutsch, Nachrichten in leichter Sprache, der sich vor allem an Kinder und Menschen richtet, die noch nicht so gut Deutsch sprechen. Hören Sie also gerne rein und empfehlen Sie ihn weiter. Sie finden den Podcast sowie auch alle anderen Podcasts des Abendblatts auf abendblatt.de und in der Abendblatt-Podcast-App. Und jetzt viel Freude bei Bäcker am Morgen. Heute ist Donnerstag, der 4.4.2024. Und die heutige Episode trägt die Nummer 121.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Vielen Dank an unsere Kollegin Annika Würz und guten Morgen, liebe Podcast-Freunde. Hier ist Sebastian Günther, eigentlich Produzent dieses Podcasts, doch zurzeit am Mikrofon und zwar mit unserem Lokalreporter und Ersatzmoderator Alexander Berthold. Guten Morgen, Alex.
Hey, guten Morgen, Sebastian.
Ja, wir haben ja gestern wild spekuliert, wir beiden. Wo ist Marcel Becker? Denn Marcel Becker befindet sich im wohlverdienten Urlaub. Und wir sind da, glaube ich, einer ganz großen Sache auf der Spur. Und zwar welcher?
Ja, wir haben ja darüber gesprochen, dass Stefan Raab und Regina Halmich wieder in den Ring steigen. Und meine Theorie oder unsere Theorie ist ja, dass er den Sieger bzw. die Siegerin im Boxen herausfordern wird. Und deswegen glauben wir, der ist im Trainingslager und prügelt auf Schweinehälften ein.
Genau, deswegen nennen wir ihn Rocky Becker. Und er hat es anscheinend gehört und hat sich gemeldet. Wir hören einmal rein.
Erstmal guten Morgen und vielen Dank an euch beide, lieber Sebastian, lieber Alexander. Danke, dass ihr mich vertretet. Das finde ich super nett von euch, dass ich entspannt in den, Achtung, Resturlaub konnte von 2023. Da geht nochmal ein Dank an die Personalabteilung, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich da noch 2 Tage übrig habe. Und ich bin natürlich nicht auf den Malediven. Wir sind in Hamburg geblieben und spielen schön Tennis, gehen viel spazieren und vor allem natürlich ausschlafen. Es ist einfach zu schön. Und ich würde mal sagen, ich komme morgen wieder in die Redaktion und dann schauen wir mal, ab wann ihr beide mich wieder ans Mikrofon lasst. Aber wie ich euch kenne, zieht ihr natürlich am Wochenende mindestens noch durch. Tausend Dank und viele Grüße an unsere Podcast-Freunde.
Ja, also für mich ist Rocky Becker noch nicht aufgeklärt.
Also ich war ja lange im Sportressort und habe auch über Boxen mal berichtet und viel Bewegung, viel Schlaf. Fehlt nur noch gute Ernährung. Das klingt für mich nach einem Trainingsplan für große sportliche Aufgaben. Und ich bin echt gespannt, wenn er wieder in die Redaktion kommt, in welchem Zustand er ist. Also ist er schon eine Maschine? Ist er ein Maschinchen? Man weiß es nicht. Also ich bin echt gespannt.
Wir werden es sehen. Wir werden auch dranbleiben. Außerdem sind wir dran geblieben an folgenden Themen. Kinderärzte in Wilhelmsburg, was seltsame Gastronomieregeln in Harburg, die Digitalisierung unserer Schulen und wir beantworten, glaube ich, eine der wichtigsten Fragen in unserer Stadt und zwar:
Hat Hamburg zu viele Hotels oder braucht Hamburg etwa noch Hotels?
Das alles jetzt.
Einen passenden Kinderarzt zu finden gehört sicherlich zu den schwierigsten Aufgaben von jungen Eltern. In einigen Hamburger Stadtteilen gibt es schlicht keine Kinderärzte. Und die Eltern müssen für die Behandlung ihrer Kinder teils echt lange Wege in Kauf nehmen. Und die Frage, ob sie überhaupt einen Termin bekommen, ist auch offen.
Unsere Podcast-Kollegin Vanessa Seifert hat für den Abendblatt-Podcast die digitale Sprechstunde mit einem Kinderarzt gesprochen. Vanessa, mit wem hast du dich denn da unterhalten?
Ich habe mit Dr. Martin Rustige gesprochen. Er ist Kinderarzt in Wilhelmsburg, arbeitet dort seit 5 Jahren. Und wie du sagst, alle Eltern von gerade neugeborenen Kindern suchen einen Kinderarzt. Und es gibt einen großen Mangel an Ärzten, insbesondere an Kinderärzten in Hamburg, mittlerweile in fast allen Stadtteilen, wie wir ja auch schon berichtet haben. Und in einigen Stadtteilen aber ganz besonders. Und Dr. Rustige sagt dann auch, bei ihm melden sich auch verzweifelte Eltern aus Eimsbüttel, die sagen, wir wären bereit, nach Wilhelmsburg zu fahren, wenn wir unser Kind bei ihnen vorstellen dürfen. Und er sagt, ja, wir haben aber auch nicht die Kapazität. Am Ende entscheidet halt schon die Postleitzahl. Also die Kinder aus dem eigenen Stadtteil haben natürlich Vorrang.
Das heißt, wenn man aus Eimsbüttel kommt, macht es eigentlich gar nicht so richtig viel Sinn, überhaupt in einem anderen Stadtteil nachzufragen? Oder kann man es auf gut Glück dann doch mal probieren?
Wahrscheinlich kann man es probieren, ne? Wenn natürlich auch im eigenen Stadtteil in Eimsbüttel die Praxen überlastet sind. Das ist ja leider ein Phänomen. Und dann sind natürlich die Eltern verzweifelt und auf der Suche. Ne? Aber klar, erstmal sagt er jetzt auch, in Wilhelmsburg ist natürlich die Dichte an Ärzten und auch an Kinderärzten nicht besonders hoch. Und dann nehmen wir erstmal die Kinder, die hier vor Ort wohnen.
Der Bedarf ist ja da. Wie unterscheiden sich denn die Krankheitsbilder auch in den einzelnen Stadtteilen?
Habe ich ihn auch gefragt und er sagt natürlich, die Krankheiten sind die gleichen. Ne? Die Eltern kommen mit Kindern, die verschnupft sind, die husten, die Durchfall haben. Man kennt das als Eltern. Also diese klassischen Kita-Keime, die einem das Leben mitunter schwer machen. Aber er sagt, in Wilhelmsburg gibt's übergeordnete andere Themen, während in Eppendorf, wo er selbst übrigens wohnt als zweifacher Familienvater, die Eltern ja auch manchmal sagen, Mensch, wäre es nicht schön, wenn das Kind mit 4 Jahren doch schon in den Mandarin-Kursus geht. Das sind Fragen, die es in Wilhelmsburg eben nicht so gibt, logischerweise, sondern da sagen die Eltern ganz oft auch so, ja, er daddelt so viel oder müsste er sich mehr bewegen. Und er sagt, da muss er auch sehr viel aufklären als Kinderarzt, was das Thema gesunde Ernährung zum Beispiel betrifft.
Was rät der Doktor denn Eltern von jungen Kindern?
Ich glaube, er redet einfach zu viel Zeit und Liebe. Das ist ja das, was immer hilft. Und zuhören und natürlich gucken, die Entwicklung möglichst gut begleiten. Aber in Wilhelmsburg gibt es natürlich andere Herausforderungen, wie er auch sagt, weil doch viele Familien eine Migrationsgeschichte haben und die Eltern manchmal auch gar nicht so gut Deutsch sprechen, sodass er auch die Erfahrung macht, dass manchmal ältere Geschwisterkinder mitkommen in die Praxis, die dann entsprechend dolmetschen.
Welchen Lösungsansatz könnte es denn geben bezüglich des Ärztemangels?
Ich glaube, da dockt dann im wahrsten Sinne des Wortes ja viele dran rum und das ist eine große Herausforderung für die Politik. Man hat ja schon versucht, auch in Stadtteile, wir haben darüber berichtet, nach Billstedt zum Beispiel, junge Ärzte zu locken mit bestimmten Incentives und zu sagen, da besser bezahlt oder wir ja, schaffen bestimmte Anreize, aber es ist schwierig. Und hier Dr. Rustige, der im Podcast zu Gast ist, der sagt ja auch, es ist eine Typfrage. Er selbst hat immer gesagt, ich mag das in Wilhelmsburg, ich mag die kulturelle Vielfalt, auch dieses aus der eigenen Blase herauskommen. Aber genauso sagt er, gibt es natürlich wahrscheinlich Kollegen, die sagen, da passe ich selbst gar nicht hin.
Hat er denn gesagt, was muss man mitbringen, außer die Liebe für die kulturelle Vielfalt, um Arzt in Wilhelmsburg zu sein?
Ja, er sagt natürlich eine gewisse Offenheit, ne? Glaube ich, muss man mitbringen, vorurteilsfrei sein, den Menschen begegnen, den Menschen sehen, ja, Lust haben eben auch auf bestimmte Herausforderungen, die man so auf diese Art und Weise in anderen Stadtteilen wahrscheinlich nicht so hat.
Vanessa, vielen Dank. Sehr spannendes Thema und hört unbedingt in Ihren Podcast die digitale Sprechstunde rein.
Das kann ich nur unterstützen. Vielen Dank euch.
Und Vanessas Podcast, die digitale Sprechstunde mit diesem spannenden Gespräch, findet ihr, wie auch alle anderen Podcasts des Hamburger Abendblatts, unter abendblatt.de und in der Abendblatt-Podcast-App.
Die Digitalisierung von Schule ist ein absolutes Dauerthema. Viele Schulen haben inzwischen Smartboards, digitale Lernplattformen und andere moderne Lernmittel. An den Hamburger Schulen wird inzwischen besonders modern gelernt, nämlich nicht mehr mit Heft, Zettel und Stift, sondern mit Tablets.
Unser Volontär David Walter ist, im Gegensatz zu Alex und mir, noch gar nicht so lange aus der Schule raus. David, wann bist du aus der Schule raus und hast du noch klassisch mit Papier, Buch und Kreide auf der Tafel gelernt?
Genau, ich habe 2018 Abi gemacht und in meiner Schulzeit gab es schon Smartboards und alles, aber iPads für jeden Schüler gab es noch nicht. Das kam erst ein bisschen später.
2018 Abi, wann hast du Abi gemacht, Alex?
2002.
Oh Gott, also ich 2010, ich bin dann doch noch 1-2 Jahre jünger, aber 2018 ist ja auch so. Und jetzt erzähl doch mal, iPads für jeden Schüler.
Genau, an allen 375 staatlichen Hamburger Schulen werden mittlerweile iPads eingesetzt, also sie sind aus der Schule nicht mehr wegzudenken. Und die Vorteile sind, es wird weniger Papier benutzt, die Schüler können Präsentationen üben, sie können Lernvideos anschauen oder selbst machen, sie lernen Medienkompetenz und, wir kennen es alle noch, aus dem dicken Wälzer muss man diese eine Stelle raussuchen. Am iPad mit der Wortsuche geht das ganz einfach.
Wie ist es mit dem Thema Handschrift? Also es gibt ja auch Pädagogen, die sagen, man lernt mehr, wenn man quasi mit der Hand, mit dem Stift schreibt. Muss man auch die Seite beleuchten, dass es auch Vorteile hätte, analoger zu lernen?
Das stimmt, Handschrift ist auch ein wichtiger Punkt, aber auch an iPads kann man mittlerweile mit Stiften schreiben. Da haben auch viele Schulen mittlerweile Förderung dafür angefragt, also das wird da auch noch mit abgeholt.
Sind es denn nur iPads oder Tablets allgemein? Also kann sich da jede Schule entscheiden oder gibt die Behörde da was vor?
Es sind nicht nur iPads, es sind auch Microsoft Surface Tablets, aber das sind schon die beiden Tablets, die am häufigsten benutzt werden.
Und einen Vorteil hat man, hat keine Eselsohren im Heft, ne? Also das war bei mir im Schulranzen immer ein Problem.
Das stimmt. Und die schweren Schulbücher im Schulranzen spart man sich dadurch ja auch.
Kannst du uns nochmal was zu den Kosten sagen? Also können sich das alle Schulen leisten? Ist das eine Pflichtmaßgabe der Behörde oder ist das jetzt, wäre schön, wenn?
Das wird übernommen, also für die Eltern laufen keine Kosten an und die Schulen beteiligen sich teilweise auch daran, aber vor allem über das Pilotprojekt, da werden 12 Schulen vollkommen digital ausgestattet und das wird auch von der Stadt übernommen.
Und die Pädagogen werden auch geschult da drin, quasi dann digital zu unterrichten, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, die Medienkompetenz bei den Lehrern, das ist eine Sache. Bei manchen Lehrern ist die super und bei manchen noch nicht so. Da bieten aber auch Schulen Fortbildungen an, dass Lehrer da alle auf einen Stand kommen.
Die Hamburger Schulen werden digital und setzen stark auf moderne Lernmittel. Vielen Dank an unseren Kollegen David Walter. Wenn man mit seiner Familie Monopoly spielt, dann ist man ja mit möglichst vielen Hotels der König des Spiels. Das scheinen sich auch viele Unternehmer in Hamburg zu denken. Es wirkt fast so, als würde ein Hotel nach dem anderen in unserer Stadt eröffnet werden.
Und bei uns ist jetzt unsere Kollegin und Immobilienexpertin Jule Bleier aus dem Leitungsteam des Lokalressorts. Jule, mal ganz provokant gefragt. Hat Hamburg einfach zu viele Hotels?
Das möchte ich mir ja nicht anmaßen, das so zu beurteilen. Aber wenn du mich so fragst, ja.
Wie erklärst du dir diesen Hotelboom? Hamburg ist eine sehenswerte Stadt, da sind wir uns, glaube ich, beide einig. Aber braucht es wirklich eine derart hohe Masse an neuen Hotels?
Ja, ich glaube, selbst die Experten zweifeln da so ein bisschen. Also was der DeHoga mir gesagt hat, ist eigentlich, dass wir ausreichend Hotels in allen Kategorien in Hamburg bereits haben. Klar, kann man jetzt sagen, natürlich wird Hamburg attraktiv sein, attraktiv bleiben, aber ich finde es schon gerade wirklich extrem. Also wir berichten gerade auch ständig ja über neue Hotels. Mein Kollege Ulrich Gastorf bei uns aus dem Team hat gerade jetzt wieder über ein neues Hotel berichtet, was neben dem Hansa-Theater am Steindamm entstehen soll. Und das ist wirklich nur eins in einer ganz, ganz langen Reihe von Hoteleröffnungen oder Planungen, über die wir in letzter Zeit berichtet haben.
Und wenn wir jetzt wieder auf braucht Hamburg noch mehr Hotels eingehen, du hast in deinem Artikel geschrieben 58% Bettenauslastung. Das ist jetzt ja nicht so, dass man sagt, oh Gott, die Leute können gar nicht mehr irgendwo übernachten, oder?
Würde ich auch so sagen, man muss ein bisschen aufpassen, dass das ist die Zahl, die vom Statistikamt kommt, der DeHoga sagt, das ist nicht die Zimmerauslastung. Ein Zimmer kann ja auch mehrere Betten haben. Die Zimmerauslastung liegt bei rund oder ein bisschen mehr als 70%, und das sei wohl ganz gut. Wenn ich das so überschlage in meinem Kopf, würde ich sagen, da stehen trotzdem eine ganze Menge an Betten leer in Hamburg.
Könnte man da nicht was Besseres mitmachen? Also wenn wir uns jetzt mal überlegen, Alex und ich haben darüber schon vorhin gesprochen, Wohnungsnot in Hamburg, Flüchtlinge unterbringen, Spielplätze, jetzt Cannabis-Clubs brauchen sicherlich auch ganz viel Platz. Also man kann noch viel bessere Sachen damit machen, oder?
In der Tat. Also Wohnungen. Ich glaube, solche Stimmen wurden auch schon laut jetzt direkt am Steindamm, dass man sagen könnte, Mensch, das wird abgerissen, da wird was Neues gebaut. Warum nicht einfach Wohnungen, die wir dringend brauchen? Ich finde ja auch das ehemalige US-Konsulat an der Alster, als es hieß, das steht zum Verkauf, habe ich sofort gesagt, Mensch, wunderbare Flüchtlingsunterkunft, kann man da auch mal wunderbar machen. Und ja, also ich würde auch sagen, wir könnten manche Immobilien viel, viel besser nutzen. Allein in der Hafen City im neuen Westfield Hamburg Überseequartier kommen ja 3 Hotels mit 830 Betten jetzt demnächst auf uns zu.
Aber steigen die Zahlen der Übernachtungen? Also steigt es nach oben? Kommen mehr Menschen nach Hamburg, dass dieser Bedarf auch in irgendeiner Weise gerechtfertigt ist?
Ja, der DeHoga sagt, bislang ist die Gästenachfrage wohl auch mit der Anzahl der Hotels kontinuierlich gestiegen. Man hoffe, dass das so bleibt, was immer das heißt.
Und der Elbtower ist ja auch noch im Rennen, ein neues Hotel zu eröffnen. Gut, wann weiß man nicht.
Ja, das ist vielleicht eine gute Nachricht, die das ganze Drama um den Elbtower hat, dass wir da um ein weiteres Hotel herumkommen, wenn das eben alles nicht klappt. Sonst haben wir ja noch viele andere spektakuläre Bauten, wo ja auch Hotels entstehen, wo man ja ausweichen kann. Denken wir mal nur an den grünen Bunker auf St. Pauli. Da wird ja auch ein neues Reverb bei Hard Rock Hotel eröffnen. Bisschen Verzug wegen schlechten Wetters in der letzten Zeit, aber es wird kommen. Das ist wohl so.
Also halten wir fest, im Sommer, im Juni, Juli, EM in Hamburg. Ich glaube, kein Fan muss unter freiem Himmel schlafen. Er hat die freie Auswahl, in welches Hotel er geht.
Brauchst dein Sofa wahrscheinlich nicht zur Verfügung stellen, Berti.
Das ist aber bequem.
Also, sollte irgendein Fan noch Bedarf haben, lieber Alex, dann steht ihm, glaube ich, zumindest ein bequemes Sofa zur Verfügung. Aber dabei stellt sich mir ganz ehrlich die Frage, ist Couchsurfing überhaupt noch ein Ding? Das beantworten wir vielleicht ein anderes Mal. Auf jeden Fall vielen Dank an unsere Kollegin und Immobilienexpertin Jule Bleier.
Am Wochenende soll es richtig schönes Wetter geben. Der erste Sommertag wird sogar erwartet, bis zu 25 Grad. Das lädt doch quasi ein, sich in einer Außengastronomie in Hamburg ein schönes Kaltgetränk, leckeres Eis oder einfach ein leckeres Gericht zu gönnen. Doch gerade Menschen in Harburg könnten aufgrund neuer Regeln echte Probleme kriegen.
Unser Regio-Kollege Lars Hansen hat sich die augenscheinlich komplizierten Außengastronomie-Regeln im Bezirk Harburg mal genauer angeschaut. Lars, wenn ich am Wochenende gerne auf einer Außenterrasse sitzen würde, soll ich es dann vielleicht lieber außerhalb von Harburg versuchen?
Entweder hast du Glück und findest ein Lokal, das eine ganzjährige Sondernutzungsgenehmigung hat, die noch gilt, oder aber du machst ein langes Gesicht. Also als Beispiel, wir haben in Harburg die Lämmertwiede als Gastromeile, Fußgängerzone. Eigentlich stehen an den meisten Läden ganzjährig die Tische draußen, immer in Hoffnung auf nochmal ein paar Sonnenstrahlen. Die ist im Moment fast tischfrei. Ein einziger hat noch eine gültige Sondernutzungsgenehmigung und ansonsten sieht man da gerade nichts. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich für die Lämmertwiede.
Das heißt, wenn ich so eine Genehmigung möchte, brauche ich einen technischen Zeichner oder einen Architekten, der mir das einmal aufmalt und den Behörden dann zukommen lässt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das Bezirksamt verneint das mir gegenüber, aber die Schreiben, die mir vorliegen, fordern ganz explizit technischen Zeichner bzw. technische Zeichnerin oder Architekten bzw. Architektin.
Das klingt ja nach einem wahnsinnigen Aufwand. Also man kann ja nicht einfach beim Architekten anrufen und sagen, moin, zeichnest du mir mal bitte meine Außengastro. Wie viel Aufwand und wie viel Kosten verursacht sowas?
Die meisten, die ich gesprochen habe, haben mittlerweile unter ihren Gästen Leute gefunden, die es können und die das jetzt irgendwie für sie anfertigen. Wenn die jetzt Gebühren dafür nehmen müssten, dann müsste ein Architekt zwischen 800 und 1200 Euro dafür nehmen. So, selbst wenn man das auf Freundschaftsdienstbasis macht und im Bier bezahlt, dann müsste der bis zum Ende des Jahres jeden Tag 4 Bier trinken. Das ist der ruhigen Hand beim Zeichnen natürlich auch nicht zuträglich.
Das stimmt. Du hast ja mit vielen aus der Gastroszene auch gesprochen. Wie sind da die Reaktionen auf diese Neuregelung?
Na, die fassen sich an den Kopf. Die wissen nicht, warum sie das tun sollen.
Gilt das für alle, die draußen was anbieten wollen? Ich stelle mir jetzt gerade vor, so eine nette kleine Currywurstbude, die da ihre paar Tischchen aufstellen will. Muss da jetzt ein technischer Zeichner oder eine technische Zeichnerin das da erstmal aufmalen oder wie ist das?
So wie ich das verstehe, ja. So wie das Bezirksamt es schildert, also es mir gegenüber schildert, kann die Zeichnung auch in Eigenanfertigung erfolgen. Sie muss aber ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllen.
Zum Beispiel?
Ein Lageplan auf der Grundlage einer aktuellen Liegenschaftskarte im Maßstab 1:250 mit Darstellung der gewünschten Nutzungsfläche und der Angabe der konkreten Lage und Größe, Länge und Breite in Metern, Darstellung von Gebäudeeingängen inklusive der einzuhaltenden Sicherheitsabstände, Darstellung des vorhandenen Gehwegs und gegebenenfalls Radweges und der Angabe der Gesamtgehwegbreite ohne Radweg, beziehungsweise übrig bleibenden Restgehwegbreite nach Aufstellung der Gegenstände. Darstellung der im unmittelbaren Umfeld der gewünschten Nutzungsfläche befindlichen festen Einbauten, Straßenlaternen, Straßenschilder, Straßenbäume, Bänke, Mülleimer etc.
Und wir reden hier immer noch über ein paar Tischchen, die draußen stehen, um vielleicht mal ein Bierchen zu trinken.
Genau.
Ja, und im Sommer ist ja die Außengastronomie auch ein wesentlicher Einnahmefaktor. Also man geht ja im Sommer jetzt ungern ins Restaurant, sondern sitzt draußen in der Sonne, irgendwie bei warmen Temperaturen. Das hat ja womöglich dann auch Einfluss auf Umsatz dieser Gastronomieeinrichtungen.
Also alle, mit denen ich gesprochen habe, sagen, wenn sie keine Außengastronomie betreiben können, dann können sie im Sommer eigentlich zumachen.
Lars, ich glaube, die entscheidende Frage daran ist, warum macht Harburg das?
Na, anscheinend hat es zu viele sehr freie Interpretationen der Sondernutzungsgenehmigungen gegeben und man möchte jetzt auf eine rechtliche Nummer sicher gehen. Aber ich weiß es nicht so richtig einzuschätzen, denn üblicherweise sind es ja nicht die Wirte, sondern die Gäste, die die Tische so ein bisschen verrücken. Da kann man als Wirt auch nicht ständig drauf achten. Und gerade im Fall Lämmertwiede ist es auch so, dort sind in das historische Pflaster eingelassen so kleine Metallnupsis, die schon die Grenzen der Außengastronomie festlegen. Also da muss man jetzt nicht extra noch eine Liegenschaftskarte im Kopf haben oder sich da einzeichnen.
Und letzte Frage, wer soll das denn kontrollieren? Also kommt dann da jemand mit der technischen Zeichnung und sagt, so darf der Tisch aber nicht stehen? Oder ist das jetzt eher so, mach das mal bitte, dass wir abgesichert sind, aber eigentlich geht's dann weiter wie vorher?
Das ist die bange Frage, die sich die Harburger Wirte stellen.
Ja, vielen Dank an unseren Regio-Kollegen Lars Hansen. Und wir haben natürlich auch die Pressestelle des Bezirksamts Harburg kontaktiert und gefragt, wie dieser Beschluss zustande gekommen ist. Die Antwort auf diese für viele Wirte und auch Gäste entscheidende Frage liefern wir im Podcast nach, sobald wir diese natürlich erhalten haben.
Und das war's auch schon mit Folge 121. Naja, es war's fast, denn Alex und ich haben uns auch mal so ein bisschen angeguckt, wenn es immer darum ging, wie jung eigentlich unser Volontär David Walter ist. Denn wann haben wir noch Abitur gemacht? Ich 2010 und wenn ich mich bei dir erinnere...
Ich bin 2002 aus der Schule raus.
Aus der Schule raus. Also andere sind ja 2002 oder noch später geboren.
Ja, ich bin offiziell alt. Ich gebe
ein Boomer, würden manche sagen, ja, wahrscheinlich. Ja. Oder schon davor, danach. Aber wir wollten natürlich mal wissen, was geht eigentlich bei der Jugend so ab, und haben deswegen das jüngste Bäcker am Morgen Teammitglied Emily Niebuhr mal ins Studio geholt. Emily, die wichtigste Frage zuerst: Wann bist du denn aus der Schule raus?
Das war tatsächlich jetzt genau vor 2 Jahren.
Also wow. 2022?
Genau.
Ja, 20 Jahre nach dir, lieber Alex. Und Emily, du hast ja mal für uns geguckt, was geht gerade so ab im Internet, was hast du da gefunden?
Ich muss gestehen, das war eine der Aufgaben, die mir persönlich gar nicht schwer fiel. Auch wenn ich selbst nicht auf TikTok aktiv bin, geht natürlich der ein oder andere virale TikTok-Sound auch nicht an mir vorbei. Und ich bin mir sicher, dass ihr zumindest einen der beiden Sounds kennt. Ich habe gleich mal 2 rausgesucht. Der eine ist sogar schon ein bisschen älter, nämlich 10 Jahre, und hat Millionen von Aufrufen.
Also hast du das gerade gehört, Alex?
Sie hat mich dabei angeguckt.
Ich fand viel besser, ein bisschen älter, 10 Jahre.
Wow.
Ja, aber viel verrückter
Altersdiskriminierung im Podcast.
Ja. Ai, ai, ai. Aber viel verrückter, dass der jetzt wieder so viral geht.
Okay, und wir sind gespannt. Spiel ihn ab. When the summer deal, I felt pressure. Don't wanna see the numbers, I wanna see heaven. You say could you write a song. Also es klingelt irgendwas, die Stimme kommt mir ganz bekannt vor, aber
ja.
Da brauchen wir einen Tipp. Kannst du uns von dem noch was nennen?
Ich glaube, das, was ihr auch kennen solltet, ist Stay With Me. Das kennt ihr, bin ich mir sicher.
Oh, da klingelt's.
Sam Smith.
Genau.
Es ist Sam Smith, den ich erkannt habe, als ich Stay With Me
gehört habe. Ja, genau. Das ist
der wahrscheinlich auch schon, um in Emilys Sprache zu bleiben, uralt ist, wahrscheinlich 3 Jahre uralt.
Also, da liegt Staub drauf.
Ja, da liegt ganz viel Staub drauf. So, den zweiten, kennen wir den oder kennen wir den, der jetzt kommt? Welchen kennen wir eher?
Ja, ich muss gestehen, dass ich glaube, dass ihr den Sound, der jetzt kommt, eher kennt. Da habe ich keine Zweifel.
Weil er noch älter ist?
Nein, beim ersten habe ich noch ein bisschen Nachsicht, weil er jetzt erst wieder viral geht nach 10 Jahren. Aber beim zweiten, der ist jetzt neu.
Ja, das ist schlecht für uns, aber mal gucken.
Komm, hau raus den Sound. This ain't Texas. Ain't no
hold'em. Ja.
Ja,
ich glaube, den kennen wir beide, weil der geht nicht nur viral. Das ist, glaube ich... Also ich glaube, die erfolgreichste Sängerin der Welt zurzeit oder seit vielen Jahren, das ist Beyoncé mit Texas Hold'em, ihrem neuen Country-Song. Wobei ich da gelesen habe, das ist jetzt schon wieder eine Altersdiskussion. Ich weiß, wahrscheinlich sagen junge Menschen jetzt, was redet der Mann? Aber dass viele Country-Sender in den USA den gar nicht spielen, weil die sagen, das ist kein Country.
Nee, das ist so ein bisschen nachgeahmt. Und die Country-Gemeinde, ich bin häufig in den USA unterwegs, die ist sehr, sehr eitel und sehr stolz auf ihre Musik. Da darf sich nicht jeder Country-Sänger nennen. Das ist einfach so.
Also, Emily, vielen Dank. Wir haben es fast beides richtig gemacht. Und Emily, du als Jüngste im Raum darfst natürlich heute die offizielle Bäcker am Morgen Verabschiedung machen. Denn, liebe Podcast-Freunde, wir wollen natürlich nicht, dass sie auf alles verzichten müssen, nur weil Marcel Bäcker im Urlaub ist. Und zwar...
Bis morgen und bye-bye.
Der Hamburg-Nachrichtenüberblick bei Bäcker am Morgen.
Ich bin Tom Husse. Guten Morgen. Vor dem Hamburger Landgericht müssen sich ab heute eine Zahnärztin und ein Anästhesist verantworten. Die beiden sollen im Jahr 2016 einen Patienten durch eine nicht richtig ausgeführte Vollnarkose getötet haben. Der damals 18-Jährige starb infolgedessen noch am selben Abend wegen Herz-Kreislauf-Beschwerden. Am Wochenende steht auf der A7 die nächste Sperrung wegen Bauarbeiten an. Von Hamburg-Heimfeld bis Bahrenfeld wird die Straße in Richtung Norden ab morgen Abend bis Montag früh gesperrt. In Richtung Süden kommt man aber größtenteils durch. Nur in der Nacht von Samstag auf Sonntag muss der Elbtunnel in beide Richtungen gesperrt werden. Erneut ist bei Bauarbeiten in Hamburg eine Gasleitung aufgerissen worden. Dieses Mal war die Königstraße in Altona betroffen. Vom Nachmittag bis in den Abend dauerten die Reparaturarbeiten. Begleitet wurde das durch massive Verkehrsprobleme auf der Reeperbahn.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.